Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Sigrid Fischer. Schönen guten Tag. Ja, und dies ist eine weitere Folge der Reihe Kultur und Klima, die untersucht, was denn die Kultur mit ihren verschiedenen Sparten zur Erreichung der politisch gesetzten Klimaziele beitragen kann. Wussten Sie zum Beispiel, wie viel CO2 emittiert wird, wenn eine Tatortfolge für den Sonntagabend gedreht wird? Etwa 140 Tonnen. Und bei US-Blockbustern können das gleich mal mehrere Tausend werden. Dazu eine Vergleichszahl. Eine Tonne CO2 entspricht einer Fahrt von 4.900 Kilometern in einem Mittelklasse-Benziner. Die Filmbranche ist also eine sehr energieintensive. Aber die gute Nachricht ist, die deutschen Film-, Fernseh- und Video-on-Demand-Anbieter möchten nachhaltiger werden. Nach einer Modellphase, die jetzt gerade noch wissenschaftlich ausgewertet wird, verpflichten sich etliche Produktionsfirmen freiwillig zur Einhaltung von ökologischen Mindeststandards ab Januar. Darunter auch die ARD-Sender. Ja, und ein Mann, der an diesen Entwicklungen nicht unerheblichen Anteil hat, ist Philipp Gassmann. Er ist auch selbst Regisseur, Produzent, Autor, aber eben auch Nachhaltigkeitsexperte. Er berät Produktionsfirmen, bildet sogenannte Green Consultants für Drehsets aus. Philipp Gassmann, guten Tag nach München.
Guten Tag.
Ja, wir sprechen jetzt hier 3 Tage vor Ausstrahlung der Sendung. Green Shooting, Philipp Gassmann, ist ja das Zauberwort. So heißt auch ein Arbeitskreis, der das Projekt 100 grüne Produktionen durchgeführt hat, das, wie gesagt, jetzt noch ausgewertet wird. Sie haben die Mindeststandards für nachhaltiges Drehen mitentwickelt. Können Sie jetzt schon sagen, ob Sie zufrieden sind am Ende dieser Modellphase?
Also zufrieden auf jeden Fall, weil was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass das Thema dadurch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an Reichweite gewonnen hat. Es haben sich einfach immer mehr Menschen auch damit beschäftigt. Das Thema 100 grüne Produktion war dann irgendwann auch wie so ein geflügeltes Wort in der Branche. Also man merkt allein, wenn man sowas mal wirklich im großen Stil durchführt, hat das automatisch schon positive Effekte. Und wir sehen eben jetzt schon, wie auch viele so der Maßnahmen, viele der Richtlinien, die wir da implementiert haben, dass die jetzt schon fast teilweise zu Standards werden. Also sprich, man richtet sich schon stark danach aus. Und das allein, finde ich, ist schon ein Riesenerfolg.
Kann es auch sein, dass man jetzt schon so ein bisschen auf dem Level ist, dass alle sagen, oh, wir brauchen das auch für unser Image?
Also Image ist mit Sicherheit auch ein Thema. Und was gerade da super interessant ist, dass das ganze Thema nachhaltiges Drehen tatsächlich zunächst ganz stark auch von den privaten Sendern und auch von den privaten Streamingdiensten getrieben wurde. Aber da war tatsächlich einerseits das Thema Image im Fokus, aber vor allen Dingen auch die Nachfrage aus der ganzen Finanzwelt und Wirtschaftswelt, wo man jetzt einfach schon jetzt feststellt, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung bekommt und dass natürlich auch jetzt dort immer mehr auch nachgefragt wird. Hallo, wie macht ihr das eigentlich? Wie produziert ihr das eigentlich? Und das per se auch da ist schon wieder eine tolle Entwicklung, weil man merkt, dass sich die Wirtschaft immer mehr für das Thema interessiert und auch das Thema immer ernster nimmt.
Ja, dann schauen wir uns doch mal so ein paar konkrete Beispiele an. Also an einem Filmdreh sind sehr viele unterschiedliche Gewerke beteiligt, vom Kostümbild über Licht und Produktionsdesign, auch bis zum Catering letztendlich. Schauspieler sind auch ein Faktor. Gehen wir mal auf den Punkt Stromerzeugung bei Außendrehs. Das scheint mir doch ein sehr CO2-intensiver Posten zu sein. Was hat sich da verändert oder was kann sich da noch tun?
Das ist in der Tat ein ganz entscheidender Faktor. Man hat den auch eine ganze Zeit lang nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Aber was wir jetzt sehen an immer mehr Sets, dass tatsächlich auch der ganze technische Apparat zugenommen hat, dass man mittlerweile auch dadurch, dass auch immer größere Produktionen hergestellt werden. Wir sehen jetzt Serien, gerade auch für die Streamingdienste, die drehen eben nicht 6 Wochen oder 2 Monate, die drehen dann im Zweifel sogar mal 6 Monate am Stück. Das ist dann eine große Karawane, die durch die Lande zieht. Und dort braucht man teilweise immer mehr Strom. Also wir haben auch gemerkt, dass in dem Bereich einfach der Energiebedarf teilweise stark zunimmt. Und dazu braucht es dann eben die entsprechende Versorgung. Und die Königsklasse ist natürlich in den Städten, wenn es in den Städten passiert, dass man in den Städten sogenannte Feststromanschlüsse hat, Baustromanschlüsse, das sind diese bunten Kästen, die man dann in den Straßen findet. Das ist aber leider nicht in allen Städten die Regel und auch nicht in allen Städten zu einem halbwegs vernünftigen Preis zu bekommen. Und allein da geht es schon mal los. Also tatsächlich, da gab es zum Beispiel in München die Filmförderung, die Filmkommission Bayern, die haben sich da extrem engagiert, mit den Stadtwerken dafür zu sorgen, dass man jetzt in der Stadt für einen vernünftigen Preis Ökostrom bekommt, um zu vermeiden, dass dort entsprechende Generatoren in der Stadt eingesetzt werden, was eigentlich total widersinnig ist, weil wo gibt es mehr Strom als in der Stadt? Und da ist schon das nächste Thema, nämlich Generatoren. Und da auch da haben wir mittlerweile eine große Herausforderung vor uns, weil die meisten Generatoren sind Dieselgeneratoren. Wir alle kennen das Dieselthema durch die ganzen Entwicklungen der letzten Jahre. Und was muss da passieren? Es muss auch da eine Technikrevolution stattfinden. Es müssen einfach umweltfreundlichere Generatoren in den Markt gebracht werden. Das kostet Geld, das ist aufwendig. Und da geht schon das nächste Thema los. Wo kommt denn das Geld her, jetzt, um diese Technik Step-by-Step eben auszutauschen? Und da sehe ich jetzt ganz stark eben auch die Politik in der Pflicht, ja, nämlich dahingehend auch sogar auch für so etwas mal Förderungen aufzurufen und zu sagen, diese Transformation, auch diese technische Transformation im Film- und TV-Bereich, die muss im Zweifel eben auch unterstützt werden.
Ja, denn es gibt offenbar gar nicht viele. Ich habe gelesen, bei der vierten Staffel von Babylon Berlin, die ja jetzt abgedreht wurde, war mal so ein mobiler Hybridgenerator im Einsatz. Aber Richtig. Es gibt kaum welche, weil offenbar Richtig. Die Nachfrage gar nicht groß genug ist. Das heißt, so grün ist die Branche dann doch noch nicht.
Da muss ich ganz entschieden widersprechen. Die Nachfrage ist riesig. Ja, es ist tatsächlich so, dass ganz viele Produktionen mit diesen umweltfreundlichen Generatoren arbeiten würden. Es gibt schlicht und ergreifend nur ganz wenige. Und da ist genau das Problem. Dasselbe Problem haben wir im Übrigen auch in anderen Bereichen, wo es tatsächlich schon wesentlich umweltfreundlichere Technologien geben würde. Aber sie sind eben noch nicht im Markt. Da muss investiert werden. Und dieses Thema Investitionen, gerade eben auch bei den Rentals, das ist das ganz große Thema. Und da muss man die Rentals, die Rentalunternehmen, die Verleiher auch dringend unterstützen.
Ja, nächstes Thema Transporte. Ja, Transport ist ja auch ein großer Faktor, ob jetzt Drehorte gewechselt werden müssen zum Beispiel oder eben einfach auch Schauspieler hin und her reisen zum Drehort, wenn sie Drehpause haben, vielleicht mal eben schnell nach Hause. Da heißt es jetzt Zug statt Flug. Möglichst machen die das alle so mit?
Das ist auch total interessant. Das war vor 1-2 Jahren tatsächlich oft noch ein Streitthema, immer wieder mal, durchaus auch bei den Sendern. Und mittlerweile, ganz, ganz interessant, kriege ich wiederum auch die Rückmeldung auch von Sendern, die mir sagen, du Philipp, es fahren jetzt alle mit der Bahn. Es ist mittlerweile zum neuen Standard geworden. Natürlich gibt es hier und da noch ein paar letzte Reste an Menschen, die sich da noch im Zweifel verweigern. Ab und zu gibt es auch mal einen guten Grund, weil man da vielleicht noch einen anderen Termin hat oder familiär tatsächlich gar nicht anders zeitlich um das Thema herumkommt. Aber ansonsten kann man wirklich sagen, also wenn ich jetzt auch in die Berichte reinschaue und wir erheben das ja auch regelmäßig, da muss man wirklich sagen, da hat es jetzt schon einen gewaltigen Wechsel gegeben. Also sprich, es sind tatsächlich wirklich, das Gros ist mittlerweile schon auf die Bahn umgestiegen und allein das macht einfach schon mal wahnsinnig viel aus.
Zug statt Flug. Ich habe gehört, wie Ulrike Volkerts, die Lena Odenthal im Tatort gesagt hat, naja, früher wäre sie, wenn sie dann 2 Tage frei hatte, mal eben wieder nach Berlin zurückgeflogen, übers Wochenende oder so. Und jetzt würde sie dann eben in Baden-Baden bleiben, weil die Zugfahrt sei ihr dann doch zu lang. Also man muss auch ehrlich sagen, es ist dann hier und da vielleicht mit Verzicht verbunden auch, ne?
Das ist lustig, dass das Thema Verzicht immer wieder gerne in diese ganze Debatte reingebracht wird. Und natürlich wird es die eine oder andere Situation geben, wo man sagt, okay, ich verzichte jetzt mal auf diese Heimfahrt oder auf diese entsprechende Reise. Auf der anderen Seite, mir liegt sehr viel daran, dass man bei dem Thema auch vor allen Dingen den Gewinn mal sieht, nämlich was kann es denn an positiven Effekten geben durch das ganze Thema nachhaltiges Produzieren. Und da gibt es eben vielfältigste Erfahrungen, die wir machen, wo wir sehen, dass zum Beispiel gerade auch im kreativen Bereich plötzlich ganz andere Dinge möglich sind, die vorher so gar nicht möglich waren. Und deswegen lege ich sehr gerne auch den Akzent gerade auf solche Themen, um so ein bisschen wegzukommen auch von der Verzichtdebatte, die immer wieder gerne, wie gesagt, da ins Feld geführt wird und die ja eher so eine Negativwerbung dann ist für diese ganze Thematik.
Im Zusammenhang mit Transporte müssten wir vielleicht auch noch den sogenannten Fördertourismus erwähnen. Also es ist ja so in Deutschland, ne, wenn jemand einen Film dreht, der spielt vielleicht in Berlin, aber er bekommt Fördergelder aus einem anderen Bundesland, dann muss auch Geld in diesem anderen Bundesland ausgegeben werden. Das heißt, entweder müssen Teile dort gedreht werden, dann zieht der ganze Trupp mal dahin oder man macht die Postproduktion dort. Jedenfalls dieser Gedanke, ja, dass man in dem Land, wo man die Fördergelder bekommt, auch Geld ausgeben muss, ist dann eigentlich nicht sehr nachhaltig.
Das ist in der Tat ein Riesenthema. Das wird auch immer häufiger jetzt auch angesprochen. Und ich glaube auch, dass das bei den Förderern mittlerweile ziemlich klar angekommen ist. Es ist natürlich wirklich komplex, weil was heißt das im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss würde das häufig bedeuten, dass die kleinen Förderungen dann verzichten. Da wären wir jetzt beim Begriff Verzicht und sagen, na gut, dann machen wir es eben nicht. Damit wären aber wiederum die kleinen Förderungen von großen Projekten ausgeschlossen, an denen sie aber wiederum gerne teilhaben wollen. Und da liegt jetzt so ein bisschen die Krux, wie findet man da einen guten Weg, also einen guten Ausgleich. Und genau über solche Sachen wird jetzt im Augenblick schon nachgedacht, dass man sagt, okay, vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, die Produktion einfach anders aufzusetzen, um von diesen teilweise wirklich total unnötigen Fahrten wegzukommen, die in der Tat ökologisch betrachtet eine Katastrophe sind.
Philipp Gassmann, Nachhaltigkeitsexperte für Film und Fernsehen, mit ihm spreche ich hier in den Kulturfragen. Sie haben das eben gerade schon angesprochen, ne? Die kreative Seite. Sie sagen ja auch zu Recht, ja, nachhaltiges Drehen fängt im Drehbuch an. Klar, ich muss schon überlegen, ne? Wie viele Drehorte spare ich mir denn vielleicht oder wie viele packe ich rein und so weiter. Da kommen wir jetzt nochmal so ein bisschen in den Punkt Verzicht, über den Sie nicht so gerne reden, verstehe ich natürlich, weil das Negativwerbung ist. Aber man muss es ja mal ehrlich sagen, also es greift schon in den kreativen Prozess ein. Ja? Wo würde jetzt Greenshooting vielleicht auch die Fantasie begrenzen von Autoren, von Regisseuren, von Produktionsdesignern? Ne? Also wenn ich Drehorte nur um die Ecke finden soll zum Beispiel oder vielleicht möglichst bei natürlichem Licht drehen soll oder sowas. Da ist eine Schere im Kopf vielleicht, oder? Was hören Sie da von den Kreativen?
Auch da super interessant, also auch diese Wahrnehmung, weil ich mache regelmäßig jetzt auch Workshops, Fortbildungen auch mit Autorinnen und Autoren und es ist ganz spannend zu sehen, wenn man sagt, so, was fällt euch denn beim Thema Nachhaltigkeit ein? Oder versuchen wir doch mal uns auszudenken, wie könnte denn so ein nachhaltiger Krimi oder eine nachhaltige Komödie aussehen? Und das Verrückte ist, es kommen eigentlich durch die Bank immer wieder dieselben Vorschläge. Ja, der Kommissar fährt Fahrrad oder die Kommissarin hat einen wiederverwertbaren Kaffeebecher. Und ich sage dann regelmäßig, Leute, das ist aber total langweilig. Ja, und vor allen Dingen hat es schon alles gegeben. Heißt, die kreative Herausforderung, und die muss eigentlich jetzt angegangen werden, ist erstmal zu checken, was birgt denn dieses Thema überhaupt noch für Stories? Was ist denn da überhaupt noch für ein Storypotenzial drin? Und wenn wir uns jetzt mal gesellschaftlich angucken, was jetzt gerade losgeht, also die große Transformation unserer gesamten Gesellschaft, da sehen wir ja, da bleibt ja eigentlich kein Stein auf dem anderen. Das heißt, wir haben eigentlich Storymaterial ohne Ende, weil die ganze Industrie, die ganze Wirtschaft, der Verkehr und so weiter und so fort, es muss sich ja alles ändern, wenn wir tatsächlich mal diese Klimaziele, die so wahnsinnig wichtig sind, wenn wir diese Klimaziele tatsächlich mal einhalten wollen. Und das geht ja bis ins Private hinein. Und das finde ich so ein bisschen bedauerlich, dass man an der Stelle nicht tiefer gräbt. Und im Übrigen, da gab es einen sehr spannenden Artikel jetzt gerade vor wenigen Wochen auch aus dem journalistischen Umfeld, wo man gesagt hat, eigentlich müsste man auch die Journalisten, Journalistinnen erstmal ausbilden, fortbilden im Sinne von, was enthält denn dieses Thema alles? Was ist denn da überhaupt alles drin in dem Thema? Und dasselbe sehe ich eben auch bei den Autorinnen und den Autoren. Ich glaube, man muss jetzt erstmal sagen, checkt doch mal, prüft doch mal, setzt euch mal wirklich mal in der Tiefe mehr mit diesen Dingen auseinander und schaut mal, was man daraus an Geschichten entwickeln kann. Und dann wird man sehen, dass dieses Thema Nachhaltigkeit plötzlich eher eine kreative Quelle ist oder auch ein großer kreativer Booster ist, um das mal jetzt vielleicht politisch nicht ganz korrekt zu sagen. Und das finde ich ganz entscheidend, dass man einfach da mal einen Paradigmenwechsel einläutet und sagt, hey Leute, es ist auch spannend. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das hinkriegen.
Storytelling ist natürlich das eine, also das, ja klar, nachhaltiges Leben so ganz normal und nebenbei mitlaufen könnte in einer Geschichte. Aber was so den Look eines Films angeht, haben Regisseure vielleicht einen Anspruch, der dann vielleicht doch nicht mehr so umgesetzt werden soll. Also wie ist es mit LED-Licht? Sieht ein bisschen anders aus, verändert die Farbfilter. Also es hat ja auch manchmal bei einer großen, teuren Produktion vor allen Dingen mit einem Production Value zu tun, ne? Ja.
Ja, also auch da super interessant, weil wir wissen von LED, ich habe mich wirklich extrem viel mit dem Thema Licht beschäftigt. LED birgt ja Möglichkeiten, die es sonst in den konventionellen Lichttechnologien gar nicht gibt. Das heißt, LED hat de facto für uns oder bringt uns mittlerweile so viele neue Möglichkeiten, die wir vorher überhaupt nicht hatten. Und mittlerweile können wir wirklich sagen, die Lichtqualität, die wir bei LED vorfinden, die ist mittlerweile so gut, ja, das ist dieses alte Argument, ja, man kann damit jetzt nicht Dinge machen, die man früher machen konnte. Das Argument ist definitiv wirklich obsolet. Und was wir jetzt erleben, und das meine ich ja mit auch mit der kreativen Revolution, dass wir an der Stelle eine tolle Mischung haben aus einerseits hier eine Lichttechnologie, die tatsächlich in vielen Fällen um einiges auch an Strom spart und gleichzeitig wiederum neue kreative Möglichkeiten mit sich bringt.
Ja, Philipp Gassmann, ich merke schon, eigentlich alles prima, alles easy, kann ich mir nicht ganz vorstellen. Ich denke, Sie stoßen schon mit Ihren Vorschlägen dann an verschiedenen Sets, die Sie auch beraten oder Produktionen, die Sie beraten, schon auf Schwierigkeiten, Widerstände, zumindest Zweifel, weil das Ganze ist dann wieder mit Bürokratie ja auch verbunden. Es muss ja kontrolliert werden, mit Kosten auch oft verbunden. Sind nicht da denn Grenzen, ja, an die man erstmal stößt, die ja vielleicht zu überwinden sind, aber erstmal sind die da, gerade Kosten.
Es ist ein komplexes Thema, ja, und gerade auch bei den Kosten. Und genau darüber gilt es auch jetzt zu sprechen, ja. Und ich bin ein großer Verfechter davon zu sagen, es müssen sich erstmal alle an den großen Tisch setzen und das auch tatsächlich mal auf den Tisch packen und sagen, okay, Leute, wenn wir das wirklich konsequent durchziehen wollen, was wir hier vorhaben, dann hat es das und das zur Folge. Und das ist, glaube ich, so die nächste Herausforderung. Deswegen ist aber auch das, was wir jetzt gerade machen, nämlich so diese Testphasen, die wir jetzt hatten mit den 100 grünen Produktionen, so wahnsinnig wichtig, weil wir da einfach viele Erkenntnisse gewinnen, um daraus dann wirklich langfristig eine Strategie zu entwickeln. Aber klar, wir stoßen durchaus auch auf Widerstände, wobei ich, wie gesagt, diese Widerstände eigentlich eher im Augenblick darin sehe, dass viele Dinge einfach noch nicht verfügbar sind im Markt. Wir brauchen einfach viel mehr von diesen neuen Technologien im Markt. Und dann ist natürlich noch die zweite Hürde, dass man einfach mal sich auch wirklich das Risiko eingeht, mal einfach neue Dinge auszuprobieren. Und wir kennen das, wenn man keine Risiken eingehen möchte und auch nicht eingehen kann, dann ist man im Zweifel sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, neue Sachen auszuprobieren. Und da wünsche ich mir auch mehr Unterstützung, mehr Mut. Und da haben wir immer wieder erlebt, wenn man mal über diese Hürde springt und sagt, komm, wir checken das, wir gehen da mal ran. Da habe ich immer wieder gemerkt, dass dann plötzlich die Leute sagen, wow, das ist ja cool, das funktioniert ja gut, das macht Spaß, das setzen wir jetzt in Zukunft auch immer wieder ein.
Ja, bis jetzt, Philipp Gassmann, läuft ja grünes Drehen per Selbstverpflichtungserklärung. Und da wissen wir aus der Wirtschaft so, aus den letzten Jahren, das reicht meist ja auch nicht so aus. Das heißt, Sie haben das eben kurz schon angedeutet, die Filmpolitik müsste da eigentlich mehr Verbindlichkeiten fordern. Ja, über die Filmförderung zum Beispiel, ne?
Genau. Und da sehe ich in der Tat jetzt auch die ganz große Herausforderung, dass man das tatsächlich mal harmonisiert. Klingt ja schon mal toll, harmonisieren. Und wir wissen ja, und das ist tatsächlich auch eine Erkenntnis aus der Wirtschaft, wenn man tatsächlich dieselben Regeln für alle hat, ja, dann ist es viel, viel leichter, Dinge umzusetzen, als wenn man jetzt so einen Flickenteppich hat an Maßnahmen und die einen machen so, die anderen machen so und die dritten machen so. Und da sehe ich auch die politische Herausforderung, ja, dass man sich einfach mal dazu bekennt. Ja, ich meine, wir haben jetzt ja Gott sei Dank frischen Wind in Berlin, was diese ganze Thematik betrifft. Und ich wünsche mir sehr, dass man dieses Thema endlich mal verbindlich in die Rundfunkstaatsverträge einbaut. Das allein wäre ein Segen. Warum? In den ganzen Funkhäusern sitzen Menschen, die arbeiten brav nach dem, was dort auch entsprechend in den Richtlinien hinterlegt ist. Das fängt beim Einkauf an. Wenn ich im Einkauf, und das ist im Augenblick der Fall, laut Rundfunkstaatsvertrag geht es um ein möglichst gutes Wirtschaften. Das ist dort ein bisschen anders formuliert, aber die Idee ist, möglichst wirtschaftlich zu arbeiten, was ja an sich sinnvoll ist. Es steht aber nirgendwo etwas von Nachhaltigkeit. Das heißt, am Ende des Tages entscheidet man sich für das, was günstiger ist. Und das, was günstiger ist, ist nicht unbedingt das, was ökologischer oder nachhaltiger ist. Wenn aber im Rundfunkstaatsvertrag drinstehen würde, oberste Prämisse ist die Nachhaltigkeit, dann würde allein schon der Einkauf in den Häusern ganz anders stattfinden. Und wenn man allein hier, das allein wäre schon mal so ein ganz gravierender Schlüssel. Und dasselbe müsste man logischerweise eben auch bei den Filmförderungen machen, dass man klipp und klar sagt, es ist einerseits die Aufgabe, entsprechend Filme zu fördern. Aber auf der anderen Seite muss dort eben auch auf das Thema Nachhaltigkeit geguckt werden. Und das ist interessant, im neuen Filmfördergesetz ist es tatsächlich jetzt schon implementiert. Also dort haben wir tatsächlich jetzt schon ganz klar die Vorgabe, in Zukunft muss ökologisch produziert werden. Ich hoffe sehr, dass das eben auch in den anderen Bereichen, Kulturbereichen eben auch ähnlich implementiert wird, um den Menschen dort auch die Sicherheit zu geben, dass wenn sie entsprechend ökologischer, nachhaltiger einkaufen, produzieren, dass sie auch wissen, das ist gedeckt, das ist einverstanden, das ist okay, wenn man das macht.
Ja, schauen wir noch kurz ins Ausland. Also ich meine, früher wurde ja Deutschland fast belächelt, ne, für die Mülltrennerei, aber wir waren eben mal Vorreiter in Sachen Ökologie. Kann es sein, dass das Ausland uns inzwischen überholt hat, was nachhaltiges Drehen, Filmdrehen angeht?
Das ist auch gute Frage. Weil ich habe tatsächlich vor mehreren Jahren, ich habe ja vor 10 Jahren angefangen, mich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Da habe ich immer so ein bisschen geweint und ein bisschen gejammert und habe gesagt, Mensch, guck doch mal nach Frankreich, guck doch mal nach Amerika. Also mittlerweile gucken die auf uns. Warum? Weil wir tatsächlich das erste Land sind, wo es jetzt ab 1. Januar 2022 tatsächlich verbindliche Mindeststandards gibt für die Film- und TV-Industrie. Das gibt es so nirgendwo auf der Welt. Und insofern ist interessant, auch Sie haben es vorhin kurz angesprochen, Green Consultants, dass es überhaupt einen Beruf gibt, Nachhaltigkeitsexperten. Expertinnen und Experten für die Film- und TV-Branche. Auch das gibt es in dieser Form nirgendwo auf der Welt. Und da finde ich, haben wir in den letzten Jahren wunderbar aufgeholt und mich freut das. Ich habe gerade gestern wieder E-Mails bekommen aus Amerika, die sagen, hey, wie geht das? Können wir das vielleicht auch machen? Morgen halte ich interessanterweise einen Workshop für die Kollegen in Hanoi, in Vietnam, die sich jetzt plötzlich für das Thema Green Production interessieren. Also es ist toll, was da mittlerweile für eine Welle auch aus Deutschland kommt. Und da bin ich total überrascht und auch beglückt, wie schnell das jetzt doch alles gegangen ist.
Ja, aber zu hören, dass jemand wie James Cameron, der gerade seine Avatar-Fortsetzung dreht, sagt, ich habe das nachhaltigste Set aller Zeiten, stimmt vielleicht so nicht, aber immerhin, der macht das auch mit. Also wirklich diese ganz, ganz Big-Budget-Produktionen sind schon dabei. Ne? Ich glaube auch der aktuelle Spider-Man-Film, der jetzt gerade diese Woche angelaufen ist, ist auch grün gedreht. Ne?
Sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Und da ist tatsächlich in Deutschland ein Nachholbedarf. Ja? Und der Nachholbedarf nach meiner Wahrnehmung ist wirklich bei den Big Names. Also ich würde mir sehr wünschen, dass gerade bei den großen, bekannten, berühmten Regiekolleginnen und Kollegen, dass es dort ein klareres Bekenntnis gibt. Auch bei unseren Stars davon abgesehen. Ja, also da gibt es leider im Augenblick zu wenig klares Bekenntnis. Ich habe das auch mal bei der Filmakademie mal vorgebracht und habe gesagt, Leute, da kann man tatsächlich ein bisschen was auch von den Amerikanern, auch den Briten lernen, die einfach sich sehr viel selbstverständlicher hinstellen, auch als James Cameron und sagen, guck mal hier, mir ist es wichtig, ich möchte, dass der nächste Film so umweltfreundlich wie möglich produziert wird. Das passiert in Deutschland. Von den Big Names muss man leider sagen, viel, viel zu wenig. Und da haben wir einen gewaltigen Nachholbedarf.
Es gibt immerhin diese Plattform Changemakers.film. Ne? Da sind Leute wie Katja Riemann, Bjarne Mädel, Lisa Fries, haben sich zusammengeschlossen und sagen, wir wollen grün drehen. Oder Volker Bruch, glaube ich, hat sie angerufen, sogar gesagt, hör mal, wir wollen grün drehen, wie machen wir das? Also es tut sich was, aber die können vielleicht Druck machen auf die anderen, ne? Wer weiß. Ja. Es wurde, diese Woche war es, glaube ich, in München eine LED-Volume-Studio vorgestellt, also so eine riesen LED-Wand, die beliebige Hintergründe virtuell und dynamisch projizieren kann und sich dann mit der Kamera bewegt. Also man muss wirklich nirgendwo mehr hinreisen, weil es wirklich total echt aussieht. Aber wollen wir denn so in Zukunft die Filme drehen dann nur noch im, das wäre ja das günstigste, ne? Nur noch im Studio und alles per LED?
Ja, günstiges ist im Augenblick noch gar nicht. Also das muss man sich einfach vorstellen, das ist eine riesige...
Nicht kostengünstig, Entschuldigung, ich meinte CO2-günstig vielleicht, wenn keiner mehr reist.
Also ich saß tatsächlich letztes Jahr in einem Panel zusammen mit Kollegen von Mandalorian. Und bei Mandalorian war es tatsächlich so, das war einerseits natürlich Corona geschuldet, aber auf der anderen Seite, die haben auch klipp und klar gesagt, für sie, die damals tatsächlich über 90% von The Mandalorian im Studio gedreht haben, also in diesem Volume, ja, für die war tatsächlich der Faktor CO2 auch ein wichtiger Faktor, warum sie das so gemacht haben. Ja. Und die Erklärung war auch ganz klar, Entschuldigung, und wer amerikanische Produktionen kennt, weiß, dass das natürlich noch ein ganz anderer Maßstab ist als bei uns. Da fliegen nämlich nicht 50, 60 Leute durch die Gegend, da fliegen einfach mal ein paar hundert Leute durch die Gegend. Ja. Ich habe das mehrfach erlebt. Und da war ganz klar der Ansatz, Moment mal, wenn wir jetzt in der Wüste drehen, dann müssen wir jetzt nicht 300, 400 Leute in die Sahara fliegen. Das können wir auch wunderschön bei uns in Kalifornien in unserem Volume machen. Und davon abgesehen ist die Sicherheit und so weiter und so fort auch da wesentlich besser abgedeckt, als es sonst der Fall wäre. Was wir jetzt machen, wir machen aktuell tatsächlich so ein paar Erhebungen, wo wir einfach mal vergleichen, was bedeutet der Dreh in so einem Volume, in so einem LED-Studio und was würde der Dreh normalerweise, wenn wir ihn wirklich so drehen würden, wie wir es bis jetzt gemacht haben, mit all den Reisen und so weiter, was würde das bedeuten? Also auch hier, ich glaube, die Zahlen sind entscheidend, dass man sich das einfach mal wirklich schwarz auf weiß anguckt, was wird denn tatsächlich dort eingespart an CO2 und auch an anderen Themen? Und natürlich steht im Raum die Frage, will man in Zukunft nur noch in solchen Volumes drehen? To be discussed. Ja, ich glaube, für manche Produktionen ist es ein super Weg und ich glaube auch ein sehr grüner Weg. Und es wird andere Produktionen geben, wo man sagt, Mensch, es wäre doch schöner, wenn wir das tatsächlich in der freien Natur oder eben auch an Original-Locations drehen. Ich finde, man muss da sehr aufpassen, jetzt das eine quasi mit dem anderen zu erschlagen.
Ja, ja, Philipp Gastmann, mein Vorschlag wäre doch dann, das Allernachhaltigste wäre, zumindest im Fernsehbereich nur noch Wiederholung zu senden. Ne? Dann so nachhaltiger geht es ja dann gar nicht. Aber das ist jetzt nicht ernst gemeint.
Wäre schade. Nein, und der Trick ist das meine ich halt, für mich ist so das große Motto immer, be prepared. Wir haben hier tatsächlich eine gewaltige Krise aktuell, nämlich die Klimakrise. Und wir wissen alle ganz genau, dass da massive Dinge passieren müssen. Das ist ja einerseits auch wieder blöd. Ja, es wäre ja viel schöner, wenn wir einfach ungehemmt weitermachen könnten wie bisher. Das würde für uns alle das Leben in vielen Dingen vielleicht jetzt zunächst mal leichter machen. Auf der anderen Seite sehen wir aber, wo jetzt die Reise hingeht. Wir sehen, was zu tun ist. Es gibt Klimaziele der Bundesregierung, Klimaschutzgesetze sogar mittlerweile. Und ich finde, da kann und muss die Film- und TV-Industrie einfach mitmachen. Und wir müssen gucken, dass wir das Beste draus machen. Und da sehe ich die kreative Challenge und da sehe ich die Herausforderung. Und ich glaube, da gibt es noch viel zu tun und da gibt es auch noch viele tolle Lösungen.
Ja, dann vielen Dank, Philipp Gassmann, für das Gespräch. Nachhaltigkeitsexperte für Film und Fernsehen. Ja, und am Mikrofon der Kulturfragen war Sigrid Fischer. Und hier im Deutschlandfunk geht es jetzt weiter mit der Sendung Kultur heute.